Ich grüße Sie herzlich heute am Karsamstag und damit zum letzten Mal mit der so umfassenden Frage, warum Jesus sterben musste. Genauer gesagt, weshalb sein Tod am Kreuz so viel mehr ist als nur ein beeindruckender Märtyrertod. Immerhin steht und fällt mit der Antwort auf diese Frage das, was in etwas altertümlicher Sprache das Heil der Welt genannt wird. Die Rettung der Menschheit, ja die Weltenwende, nichts Geringeres als der Sieg über den Tod und damit der Sieg über alle Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit und Perspektivlosigkeit, die doch sonst das letzte Wort über unser Leben haben würden. Ohne das Kreuz und die Auferstehung müsste sich unser Leben in dem erschöpfen, was wir hier und jetzt zustande bringen und vielleicht unserer Nachwelt noch hinterlassen können. Der tiefere Sinn unseres Lebens wäre dann eine Art Leistungsbilanz, die uns zwar nicht unsterblich machen würde, aber wenigstens ein bisschen Dankbarkeit und Respekt bei unseren Erben auslösen kann. Vorausgesetzt natürlich, diese Leistungsbilanz fällt einigermaßen ordentlich aus. Nein, der Sinn und das Ziel unseres Lebens hat unmittelbar mit dem Kreuzestode Jesu und seiner Auferstehung zu tun. Nun, ich habe in den letzten Tagen die Bedeutung des Todes Jesu zunächst mit einigen Annäherungen zugänglich gemacht. Sein Weg in den Tod war ja zum einen die radikalste Form der Menschwerdung. Gott kam in Jesus zu uns und er blieb nicht vor unseren Abgründen stehen, sondern stieg auch hinunter in die tiefsten Tiefen unseres Lebens, hinein in unsere Ausweglosigkeit und in unsere Verzweiflung. Ja, man kann sagen, am Kreuz erfuhr Gott sogar die Gottlosigkeit. Jesus hat doch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für eine tiefe Botschaft steckt dahinter. Gott erlitt in Jesus nicht nur unsere körperlichen Qualen, sondern auch die seelischen Qualen des Zweifels, auch der Gottverlassenheit. Ja, auch die Frage, wie kannst du nur das Leiden zulassen? Das alles hat Gott in Jesus durchlitten. Er kam uns nah bis in unsere Abgründe hinein. Das war die erste Botschaft. Und die zweite, er spielte seine Macht nicht aus, sondern ging hinein in die Ohnmacht. Denn die Beziehung zu ihm soll nicht von Angst, sondern von Vertrauen geprägt sein. Und gibt es eine konsequentere Werbung um Vertrauen als die Bereitschaft, alles zu geben, auch das eigene Leben hinzugeben? Und gestern sprach ich schließlich von der geradezu kosmischen Dimension des Karfreitags. Sein Sieg am Ostermorgen ist der Tod des Todes. Er ist gestorben, um den Tod zu überwinden. Heute, am Karsamstag, möchte ich schließen mit zwei schlichten Worten. Für euch. Wir kennen diese Worte aus der Abendmahlsliturgie. Als Jesus am Vorabend seines Todes mit seinen Jüngern zusammensaß, teilte er ihnen Brot und Wein aus und deutete dabei in bildhafter Sprache sein eigenes Sterben. Warum musste Jesus sterben, ist das Thema unserer Reihe. Und wenn ich ihn jetzt selbst fragen würde, warum musstest du sterben, dann würde er zu mir wie damals zu den Jüngern sagen, für dich. Dabei meint dieses für dich, jenes für euch von damals, noch viel mehr als nur die Bedeutung zu deinen Gunsten. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie vom Tod Jesu profitieren, dass uns das irgendwie weiterhilft im Leben und wir dadurch vielleicht einen Motivationsschub bekommen oder neues Vertrauen schöpfen können. Das sicher auch, aber Jesus meinte es noch viel umfassender. Ich werde für dich sterben, sagte er beim Abendmahl. Ich werde meinen Leib und mein Leben für dich geben. Ja, wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, dann meint er nicht sein Blut im materiellen, im biologischen Sinn, sondern das Blut galt damals als der Träger des Lebens. Leib und Blut sind also Leib und Leben. Und Jesus gibt sich als Person und er gibt sein Leben für mich. Und das ist die entscheidende Botschaft des Abendmahls. Und dieses für euch heißt stellvertretend für euch. Ich sterbe, damit ihr nicht sterben müsst. Es gibt nun im Neuen Testament einige Varianten, wie dieses stellvertretende Sterben zum Ausdruck gebracht wird. Am eingängigsten ist wahrscheinlich das Bild vom Lösegeld, das bezahlt wird. Ich bin gekommen, dass ich mein Leben gebe als Lösegeld für viele. So sagt es Jesus selbst in Markus 10, Vers 45. Im Hintergrund steht das Prinzip der Schuldsklaverei. Früher wurden Menschen zu Unfreien, zu Sklaven, wenn sie ihre Schulden nicht zahlen konnten. Es sei denn, jemand löste sie aus. Entweder mit einem hohen Geldbetrag oder sogar, indem er stellvertretend sich selbst in die Sklaverei hineinbegibt, sodass man dadurch freikommt. Wir können uns auch eine Art Geiselnahme vorstellen. Sicher erinnern Sie sich an so manchen hochdramatischen Film, wo ein Verhandlungsführer dann zum Geiselnehmer sagt, lass doch die Gefangenen gehen und nimm mich stattdessen als Geisel. Das ist eine Form des stellvertretenden Tragens von Schuld, von Gefangensein, ja vielleicht sogar auch von einer tödlichen Gefahr. Es ist ein gutes Bild, um das Geheimnis des Kreuzesgeschehens zu erfassen. Aber wie jedes Bild hat die Metapher des Loskaufs bzw. des Lösegelds auch Grenzen. Und das nicht nur, weil die Frage offen bleibt, wer denn das Lösegeld kassiert, wenn Jesus stirbt. Man gerät ganz schnell auch in schwierige Folgefragen, wenn man das zu Ende denkt, als ob Jesus eine höhere Verpflichtung erfüllen müsste, die womöglich sogar über Gott steht, dass Gott durch ihn einen Preis bezahlen müsste. Ja, an wen denn? An wen eigentlich? Es gab Zeiten, in denen Christen sogar die Vorstellung hatten, Gott hätte durch das Kreuz einen Preis an den Teufel bezahlt, um dem Teufel die Menschen abzukaufen. Als hätte der Teufel irgendeinen Rechtsanspruch gegenüber Gott, den Gott einlösen müsste. Nein, das Bild vom Loskauf hinkt an dieser Stelle und wir sollten aufpassen, nicht in diese Falle zu tappen. Viel hilfreicher ist aus meiner Überzeugung dagegen noch ein anderer Zugang, nämlich der des Opfers, genauer gesagt des Sühnopfers. Wohlgemerkt, auch das ist nur ein Bild, ein Zugang zum besseren Verstehen, zum Erklären des Kreuzesgeschehens. In der wissenschaftlichen Sprache sagt man, das ist die Ratio cognoscendi und nicht die Ratio essendi, also die Verstehenslogik und nicht die Seinslogik. Das Ereignis von Kreuz und Auferstehung hat seine eigene Logik und wir können nie behaupten, dieses Geheimnis wirklich zu durchdringen. Und all unsere Gedanken sind immer nur Annäherungen, es sind nur mehr oder weniger hilfreiche Bilder und Sprachformen, mit denen wir uns herantasten, um etwas besser verstehen zu können, was dort geschehen sein mag. Das beste Bild ist nach meiner Überzeugung das des stellvertretenden Opfers, das schon im Alten Testament vorkommt und zur Sühne von Schuld diente. Und ich meine dabei nicht den Sündenbock, auf den symbolisch die Schuld abgeladen wurde und der dann in die Wüste geschickt wurde. Das ist zwar auch ein guter Gedanke, aber er greift nicht weit genug. Schuld kann man nicht einfach nur von sich abstreifen und einem anderen auferlegen, so wie man eine Kleidung ausziehen und dem anderen geben kann. Und sei es einem Sündenbock. Nein, das Sündenbock-Ritual hat noch nicht die Tiefe, die das Kreuzesgeschehen wiedergibt. Viel stärker ist das Bild von dem anderen Ziegenbock, von dem auch in 3. Mose 16 die Rede ist. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, wurde jenem Tier in einer sehr feierlichen Handlung vom Hohepriester die Hände aufgelegt, sodass dieses Tier nicht nur die Schuld des Volkes übertragen bekam, sondern die Existenz des Volkes. Dieses Tier wurde gewissermaßen zum Volk. Es trug hochsymbolisch in sich ab jetzt das Volk Israel. Und es musste sterben, weil auch das Volk durch seine Schuld totgeweiht war. Das Blut des nun toten Sühnetieres wurde dann vom Hohepriester ins Allerheiligste des Tempels gebracht. Wie gesagt, nur einmal im Jahr geschah dieser heilige Moment, wo das Volk sozusagen durch den Tod hindurch zu Gott kam, durch das Blut des Sühneopfers. Und dieses Bild greift zum Beispiel im Neuen Testament der Kolosserbrief auf, wo es heißt, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in Jesus Christus wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. In Christus wohnte also alle Fülle, er hat das ganze Volk, die ganze Menschheit in sich aufgenommen. Und deshalb ist sein Tod der Tod von allen. Er ist gestorben, um zu versöhnen, um uns alle vor Gott zu bringen, so wie einst das Blut des Sühneopfers vor Gott gebracht wurde, damit wir durch den Tod hindurch gerettet werden, hinein in Gottes Ewigkeit. Und das feiern wir am Ostermorgen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre lange Aufmerksamkeit. Mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan.